Nachgefragt. Herzlich willkommen, Landolf Scherzer.
Sie sind 1941 in Dresden geboren, haben dort auch Journalismus studiert. Was hat Sie denn dann in den 70er Jahren, glaube ich, nach Südthüringen verschlagen?
Geboren bin ich in Dresden, das stimmt erstmal. Aber ich war dort nur 3 Tage in der Klinik, ansonsten wurde ich sofort Dresdens verwiesen, weil ich immer zugeschrieben habe und aus der Klinik raus muss mit meiner Mutter und bin dann also in die Sächsische Schweiz, in unser Dorf zurück. Studiert habe ich nicht in Dresden, sondern erst ganz, ganz viel später in Leipzig. Journalismus studiert und es gab dann so ein paar Probleme hinten dran. Aber ich könnte jetzt ehrenwert sagen, ja, das Politische und sonst was war es auch ein bisschen. Ich wurde dann also, nachdem ich das Diplom fast gemacht hatte, war nur noch so etwa eine Woche, Diplomarbeit schon mit 1 und alles. Und dann kam das sogenannte 11. Plenum. Und dort stellte man fest, dass das, was ich da geschrieben habe, wo ich vorhin 1 bekommen hatte, doch nicht ganz so gut sei, dass man mich zur Bewährung nach Südthüringen in die autonome Gebirgsrepublik Suhl zum freien Wort schickte, nach dem Studium. Also so bin ich dorthin gekommen.
Können Sie für die jüngeren Zuhörer noch mal kurz erklären, was das 11. Plenum gewesen ist?
Ach Gott im Himmel, noch mal. Ich kann ja natürlich nicht anfangen, die ganze Struktur der DDR zu erklären. Aber es gab so etwas, ein oberes Gremium, das war das Zentralkomitee, oben drüber war der Generalsekretär und die bestimmten eigentlich die Politik. Und es gab zwar Diskussionen über viele Dinge, aber das Grundsätzliche wurde oben bestimmt. Und das 11. Plenum war ein Kulturplenum, wo beschlossen wurde, Herr Gott nochmal, es ist nicht gut, wenn die Dichter und sonst was ständig zweifeln am Sozialismus. Zweifel ist etwas Schlechtes, das wollen wir alles nicht mehr. Und deswegen möchten wir, dass die Künstler doch mehr den Sozialismus loben, als ihn irgendwie anzuzweifeln. Und das war das sogenannte Kulturplenum. Und alle unten haben dann versucht, irgendwelche Leute zu finden, die nicht ganz so den Sozialismus gepriesen haben, um zu beweisen, wir sind auch wachsam. Ja? Und das passierte also in diesem 11. Plenum. Aber nicht mehr so eine komplizierten Fragen, sonst sind wir nach einer halben Stunde immer noch bei der ersten.
Gut. Dann eine ganz einfache Frage. Wie sind Sie denn überhaupt zum Schreiben gekommen?
Weil ich nichts anderes konnte. Also ich war Mathe schlecht, Physik schlecht, alle naturwissenschaftlichen Fächer habe ich mit Mühe und Not. Und ich konnte aber doch schreiben, einigermaßen konnte ich ganz gut. Ich wusste, wenn ich irgendwo später Mädchen einen Liebesbrief oder ein Liebesgedicht geschrieben habe, das funktioniert. Aber wenn die mit mir dann anfing zu rechnen, ja, das war dann schlecht.
Sie schreiben ja ganz viel, vor allen Dingen Reportagen. Haben Sie sich auch schon mal an fiktionalen Texten versucht?
Ja, für die Kinder. Ja. Ich habe also meinen Kindern abends Einschlafgeschichten und das waren nun nicht unbedingt Erlebnisse, die ich selber erlebt habe, sondern die hatten mir 3 Worte vorzugeben, beispielsweise Blume, Schwein und Hampelmann. Und aus den 3 habe ich dann eine Einschlafgeschichte erfunden. Also das waren die Ausnahmen von meiner Reportagetätigkeit.
Die haben Sie aber nie verschriftlicht und auch nie veröffentlicht?
Nee, man sollte eigentlich, das ist mein Credo, man sollte nur das veröffentlichen, wo man auch absolut dahinter steht und sagt, na gut, das kannst du verantworten, Schatze.
Für Ihre Reportagen sind Sie ja eigentlich fast auf der ganzen Welt unterwegs gewesen. Woher haben Sie denn Ihre Ideen genommen, zu wissen, Sie möchten jetzt nach Griechenland, nach Afrika, an die Wolga oder wo auch immer hin? Wo haben Sie den Impuls gefunden, dass Sie dorthin möchten?
Ja, der einzige Impuls, der mich bewegt hat und immer noch bewegt, ist die Neugierde. Also ich muss auf etwas neugierig sein und dann funktioniert das dann innerlich, dass man sagt, oh Mensch, Afrika, du weißt zu wenig und wie geht die Entwicklung in Afrika, wie leben die Menschen dort, der Hunger jetzt, also beispielsweise konkret, oder mein neuestes Projekt, ich bin also auf der Krim gewesen, um diesen Krieg, medialen und anderen Krieg zwischen der Ukraine und Russland, um den Besitz der Krim jetzt im Moment. Also ich war neugierig, wie leben die Menschen unter diesen Bedingungen. Und das ist das Eigentliche, was mich antreibt, nach China zu fahren oder nach Afrika oder nach Griechenland, wo ich auch nicht wusste, wie die ganzen Sanktionen, die gegen Griechenland beschlossen worden sind, wie die sich auswirken, wie die Menschen darunter zu leiden haben und wie sie sich miteinander solidarisieren.
Wenn Sie in den Ländern sind, Ihre Bücher leben ja von den Geschichten, die Sie erzählen, dass Sie mit den verschiedenen Menschen reden. Wie schaffen Sie es, an die Menschen ranzukommen und auch, die Menschen auch mit Ihnen reden, dass Sie ganz offen sind, dass Sie ihnen die Haustür öffnen? Wie machen Sie das?
Irgendwo hat der kleine Prinz gesagt, man sieht mit den Augen und mit dem Herzen. Und ich denke, das gehört einfach dazu. Wenn man heute hingeht und sagt, entschuldigen Sie, können Sie mir mal sagen, das und das, wie ist denn das bei Ihnen hier? Ja, da kriegst du entweder keine Antwort oder kriegst nur so eine Vorgesetzte. Aber wenn du hinkommst und sagst, na, wie geht's heute, wollen wir mal ein Bier zusammen trinken? Ach, sag ich, dann ich habe Probleme. Und dann fängst du an, von dir zu erzählen. Und indem du von dir erzählst, öffnest du dich und öffnest gleichzeitig die Türen des Menschen, mit dem du gerade redest. Und das ist was Wichtiges. Man muss sich selbst dem anderen öffnen und dann ist er auch bereit, dir nicht nur zuzuhören, sondern eben auch seine Türen zu öffnen. Und dazu kommt natürlich die Gastfreundschaft, die nicht vergleichbar ist mit dem hier. Ich bin durch Serbien gelaufen und vollkommen nach 3 Wochen runtergekommen wie sonst irgendetwas, sah nicht sehr gut aus, hatte nicht zu schlafen und bin dann einfach rausgeklopft, habe ein bisschen was erzählt und haben mir gesagt, ja, kannst hier schlafen, aber morgen früh sind wir schon weg. Da ist das Bett, da ist unser alles, da ist der Kühlschrank, da ist das Essen und wenn du morgen früh gehst, dann nimmst du den Schlüssel und schmeißt ihn in den Briefkasten oder gibst bei den Nachbarn ab. Herrgott, nochmal, stellen wir das mal bei uns vor, ja? Es kommt irgendein abgerissener Ausländer vorbei und sagt, ich habe nicht geschlafen. Und notfalls, also aller, das sind schon die, sagen wir mal, die allerbesten Menschen, die das dann vielleicht noch tun, sagen, kannst hier schlafen. Aber welcher sagt, also, Steins, wir sind dann weg. Schließ irgendwann zu. Unbekannt, weiß nicht, nichts von ihm. Kein Name, gar nichts. Ja. Also da sind uns auch die Menschen oft voraus und deswegen ist es dann auch ein schönes Erlebnis, das aufzuschreiben, sowas nicht.
Da sprechen Sie ja auch schon an, dass die Kulturen ja auch ganz unterschiedlich sind. Nicht zuletzt auch die Sprache. Man muss ja dann trotzdem mit den Menschen erstmal ins Gespräch kommen. Wie viele Sprachen sprechen Sie denn oder wie verständigen Sie sich denn dann?
Jetzt kommen so die ganz schwierigen Kisten. Mit Sprache, ich bin kein Sprachgenie. Das heißt, ich spreche sehr gut Russisch, wenn ich 5 Wodka getrunken habe, dann wird es unbedingt richtig gut. Und ansonsten, wie gesagt, Russisch. Und dann habe ich von jeder Sprache, wo ich bin, gerade so ein paar Floskeln. Ja, gut, schlecht, guten Tag, lieb, nicht lieb oder sonst irgendwas, wo man erstmal sagen kann, hau, ich versuch's. Und dann hast du natürlich in den Ländern auch oft Leute, in Griechenland sind viele gewesen, die in Deutschland gearbeitet haben. Wie gesagt, in den serbischen und kroatischen Ländern kommst du ein bisschen mit Russisch durch und so, ja. Also man und speziell, also in China beispielsweise, außer Ni Hao, guten Tag und ein paar anderen Dingen, hatte ich dann eine Dolmetscherin, die ich dort hatte, mir dort unten gesucht habe und die mir dann wirklich bei den ganz konkreten Dingen geholfen hat.
Gerade bei China ist ja so, dass es ja eine ganz andere Kultur ist als bei uns. Ist es Ihnen mal passiert, dass Sie auch mal so wirklich in so ein Fettnäpfchen getreten sind, wo Sie gesagt haben, oh, das ist vielleicht nicht gut angekommen, weil man das kulturell nicht weiß vorher?
Naja, wenn Sie in einem Restaurant sitzen und die sprichwörtliche Gastfreundschaft der Chinesen und dann sitzt du am großen Tisch und dann hast du eine Platte, die dreht sich ständig, eine Glasplatte und die besten Speisen schiebt man den Gast zu, dreht immer wieder. Ja. Das Beste war aber beispielsweise eben an dem Abend, als ich zum ersten Mal überhaupt mit Chinesen dann essen war, waren kleine glasierte Karotten, Möhren, so eine runden. Ja. Nicht so lang, die kannte ich ja, so eine runden. Und die waren mit Haifischflossenstückchen drapiert innen drin. Also es war das Kostbarste, was sie überhaupt hatten. Und immer wieder schoben die mir diese zu. Ich hatte aber noch nie mit Stäbchen gegessen. Nun nimm mal ein Stäbchen mit so und klemm mal so eine Karotte dazwischen. Ja, eine glasierte. Und bring sie bis zum Mund. Also das war sehr, sehr schwierig für mich. Ich habe mindestens 10 Minuten immer wieder rumgeschickt, bis ich dann mich entsonnen hatte. Herrgott, nochmal, schied auf alle Traditionen. Du nimmst die und spießt. Und habe also die Möhre angespießt. Es gab dann erstmal ungläubige Blicke, aber dann haben sie gelacht, die Chinesen.
Wenn Sie dann Ihre vielen Erlebnisse zu Papier bringen wollen, wie sieht denn, das machen Sie ja dann wahrscheinlich zu Hause, Sie machen sich ja unterwegs viele Notizen,
ja.
Aber wie sieht denn dann zu Hause Ihr Arbeitsplatz aus? Wie sortieren
liederlich.
Sie
den? Sehr, sehr liederlich. Also ich gehöre nicht zu denen, die da alles akkurat da und da und da. Ich verliere sehr viel Zeit, um das vorzuwühlen und das vorzuwühlen und das vorzuwühlen. Also die richtig große Ordnung, wie man die haben müsste, habe ich also auf keinen Fall. Ich suche. Unentwegt.
Wie lange brauchen Sie denn dann ungefähr, bis aus Ihren Erlebnissen ein Buch geworden
ist? Das ist sowas von unterschiedlich. Ja, das kommt immer auf die Informationen an und auf die Begeisterung. Wenn ich eben aufgeschrieben habe, wie ich da langgelaufen bin und durch diese 3, 4 Länder und da hast du die Erlebnisse, die kannst du beschreiben. Aber wenn du dann so ein kompliziertes Thema hast, nehmen Sie mal jetzt beispielsweise Kuba, wie wird die politische Entwicklung weitergehen, dass es in Kuba war, oder Griechenland, wo viele ökonomische und andere Probleme reinkommen, dann dauert es länger. Weil man dann nämlich die Erlebnisebene verbinden muss mit diesen, ich nenne es mal so politisch-ökonomischen, es muss aber trotzdem lesbar und interessant sein. Und da kommen die Schwierigkeiten, deswegen dauert es länger. Also ich habe auch schon an Büchern 1,5 Jahre, 2 Jahre gekaut.
Ja, Stichwort gesellschaftliche Probleme. Wenn Sie jetzt nicht ins Ausland gucken, sondern ins Inland, gibt es da irgendwas, was Sie gerade auch besonders beschäftigt, wo Sie vielleicht auch in Texten das gerade versuchen zu verarbeiten, was in Deutschland Sie gerade interessiert?
Ich habe ganz viel gemacht nach der Wende, also viel, viel mehr natürlich, da war das nicht möglich, so viel im Ausland umherzukutschen, in der DDR, über die Zustände und Möglichkeiten in der DDR. Ich habe beim Buch Der Erste über einen ersten Kreissekretär der Partei gemacht, 88, 89. Dann habe ich also sehr die gesellschaftlichen Verhältnisse auch nach der Wende dann versucht zu beschreiben. Ja, aber mittlerweile ist da so etwas wie, ich nenne es mal so, eine Flucht entstanden. Nicht aus Bangigkeit vor dem Problem. Ich habe also schon vor 5, 6 Jahren über Nazis geschrieben, die ich besuche, und sonst was. Also es hat sich eigentlich, ich nenne es mal so, nichts weiter entwickelt, wo ich sagen müsste, darüber musst du jetzt unbedingt was schreiben hier in diesem Land. Ich weiß nur, dass vieles man als alter Mensch, als junger nicht, um Gottes Willen, wenn ich sie anschaue oder was, dann haben sie natürlich eine andere Einstellung dazu, aber sagt, es läuft so, es läuft im Moment alles so. Ich sehe kaum Möglichkeiten der Veränderung, wie es Gott sei Dank die jungen Leute sehen. Ja? Und deswegen ist dieser Bedarf durch Schreiben, man möchte ja auch immer etwas verändern. Und wenn es nur im Kopf ist, ja, ist im Moment nicht da. Ich, doch, vielleicht etwas. Kinderheim. Diese Problematik damals in der DDR in Kinderheim. Ich kenne sehr, sehr viele Kinder, die es sehr genossen haben, die heute noch dankbar sind, dass sie in Kinderheim waren und heute in Kinderheim gleiche Probleme mit Eltern, die nicht in der Lage sind, Kinder zu erziehen. Also das wäre etwas, wo ich nochmal sagen würde, ach, du arbeitest mal ein halbes Jahr im Kinderheim oder ein Vierteljahr und in der Küche oder wo, kochen kann ich. Und dann versuch mal über Schicksale von Kindern zu schreiben. Weil da spielen die gesellschaftlichen Dinge oft keine so große Rolle, sondern das soziale Milieu und die Psychologie der Kinder und was aus ihnen im Leben mal wird. Also das wäre noch so ein Thema, eventuell.
Würden Sie uns auch verraten, woran Sie im Moment arbeiten?
Hatte ich schon gesagt, also das ist dieses unsinnige, nicht unsinnige vom Schreiben her, sondern unsinnige Problem des Feindbildes Russland, was wir teilweise in den Medien und anderswo haben, im Verhältnis dazu, dass sie die Krim nach der Volksbefreiung, Entschuldigung, jetzt habe ich den ersten richtigen schönen Versprecher, aber das lassen wir drin, sonst denken alle, der Schatzer redet richtig gut immer. Nach einer Volksbefragung ist ja die Krim, die schon 200 Jahre zu Russland gehört hatte und die erst unter Chruschtschow, also vor 60 Jahren, zur Ukraine kam. Damals war alles noch ein Land, nämlich Sowjetunion. Und wo heute also ein Medienkampf und ein, das wünschen die Menschen auf der Krim, nie ein Krieg entstehen wird zwischen der NATO und der Ukraine und Russland um die Krim. Und das ist natürlich ein Thema, was sehr, sehr schwierig ist. Dazu kommt, dass die Krim-Tataren, die dort gelebt haben, unter Stalin 50 Jahre in der Verbannung waren. 1944 wurden sie verbannt. Also gibt es dort so viele historische oder andere Dinge, die eine ganz große Rolle spielen. Und deswegen fällt mir der Stoff sehr, sehr schwer.
Ist ein sehr komplexes Thema.
Ja.
Gibt es einen Schriftsteller oder eine Schriftstellerin, die Sie sehr beeindruckt hat? Mit wem würden Sie denn selber gerne mal ein Gespräch führen?
Ja, natürlich. Reden wir von denen, die schon tot sind, oder?
Das können Sie sich aussuchen.
Also von denen, die natürlich tot sind, mein großes Vorbild Egon Erwin Kisch. Wird vielen, die jetzt hören, nicht sagen, der klassische Reporter damals, der rasende Reporter, wie man ihn genannt hat, der diese literarische Reportage aus dem Journalismus raus wirklich in Literatur gebracht hat. Mit ihm würde ich mich gerne unterhalten. Und ja, er war auch ein großer Schriftsteller. Er hat nämlich sehr viele Dinge sehr klar und deutlich in seinen Reden und in seinen Büchern formuliert. Fidel Castro, wie er die Zukunft der Menschheit heute sieht. Also das wären mit zwei Menschen, mit Kisch und Fidel Castro. Ja, und Hemingway natürlich auch, weil er mit da reinzählt in das Ganze und noch mit zu Kuba gehört eigentlich.
Also auch sehr streitbare Personen.
Ja.
Haben Sie sowas wie ein Lebensmotto?
Hat mir meine Mama mitgegeben. Mein Junge. Man kann nicht alles haben.
Okay, das ist ja schon ein ziemlich gutes Fazit. Trotzdem noch die allerletzte Frage. Was fällt Ihnen denn beim Schreiben schwerer? Anfangen oder aufhören?
Das hängt immer damit zusammen, wie jetzt bei unserem schönen Interview hier. Anfangen oder aufhören. Also wenn man gerade in einem schönen Gespräch ist, dann ist es manchmal schwierig, aufzuhören. Das ist beim Schreiben dann auch so, aber bei mir hält sich's eigentlich die Waage, weil ich immer, ich mache mir immer einen Plan oder so eine Struktur. Ich weiß genau, okay, damit fängst du an und damit kannst du dann eventuell aufhören. Das ist bei den Fiktiven, ist es was anderes. Kannst du immer weitererzählen, weil du immer zu aus deinem Kopf was holst. Ich muss mit dem zurechtkommen, was ich gefunden habe, mit dem wirklich, was ich in der Wirklichkeit gefunden habe. Und das ist endlich, sozusagen, vom Stoff her. Also ist für mich dann Anfang und Ende eigentlich gleich. Und es ist immer nur so, dass ich dann zum Schluss sage, hoffentlich ist es ein gutes und interessantes Ende. So wie der erste Satz immer interessant und Anfang gut sein muss.
Dann danke ich Ihnen für das nette Gespräch.